Heute Abend möchte ich direkt mit einem Text aus der Bibel beginnen, der in der Apostelgeschichte Kapitel 26 von Vers 16 ansteht. Da heißt es: Dazu bin ich dir erschienen, um dich zu meinem Diener zu machen und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Das sind Worte des Herrn Jesus an Saulus von Tarsus. Ich erwähle dich jetzt aus diesem Volk und aus den Heidenvölkern, zu welchen ich dich sende. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu dem lebendigen Gott. So werden sie Vergebung ihrer Sünden empfangen und ihr Erbteil mit allen denen, die sich durch den Glauben an mich heiligen lassen. Das, worum es mir heute Abend ganz besonders geht, lese ich gerade noch einmal. Jesus sagt zu Paulus: Du sollst zu den Menschen gehen, du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Ich weiß, dass viele Leute dieses Wort nicht so gern hören, dass es für einige sogar ein Ärgernis ist. Für mich hat das Wort Bekehrung einen wunderbaren Klang. Wenn andere es in den Mund nehmen, dann gehen meine Gedanken zurück zu meiner eigenen Bekehrung, zu der größten Erfahrung meines Lebens. Denn als ich das erlebte, wurde mein Leben total neu. Wir sind hier mitten in einer Evangelisation. Das Wort Evangelisation kommt ja von Evangelium. Evangelium bedeutet auf Deutsch frohe Botschaft. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft. Ich selbst bin davon überzeugt, dass nie ein Mensch etwas Besseres gesagt hat, dass nie ein Mensch etwas Besseres gehört hat als das Evangelium von Jesus Christus. Es ist die beste Botschaft, die je gesagt und die je gehört werden kann. Wenn das so ist, dann ist die Frage schon angebracht: Ja, und warum kommen nicht mehr Leute? Vielleicht möchte jemand sagen, du kannst doch zufrieden sein, sind weit über 6.000 Menschen in der Halle. Vielleicht sind es 7.000, ich weiß es nicht. Du kannst doch zufrieden sein, ist doch eine große Versammlung. Ich freue mich auch riesig darüber. Aber wenn ich an die große Stadt denke, wenn ich überhaupt daran denke, wie wenig Interesse im Volk doch vorhanden ist für diese Botschaft, dann macht mich das oft sehr, sehr traurig. Die Menschen lieben heute andere Themen. Sie möchten diskutieren über Umweltverschmutzung, über Bevölkerungsexplosion, über Selbstbestimmungsrecht und so weiter. Die Bibel hat eine andere Thematik. Das Generalthema der Bibel ist Sünde und Gnade. Das Generalthema der Bibel ist Bekehrung und Wiedergeburt. Gott möchte, dass wir einmal unseren sündigen, verlorenen Zustand erkennen und uns bekehren. Gott möchte, dass wir im Glauben zu Jesus Christus kommen und die Gnade annehmen. Dann werden wir neue Menschen. Dann werden nicht nur unsere persönlichen, sondern werden die Probleme in unseren Ehen und Familien und in unserer Gesellschaft gelöst. Ich sagte an einem Abend, das Problem aller Probleme ist das Sündenproblem. Und die einzige Lösung liegt darum bei dem, der die Sünde wegschafft, bei Jesus Christus. Und ich wünschte, in diesen Tagen würden noch viel mehr Menschen ihre Herzen auftun, um mit Jesus Christus ins Reine zu kommen. Ihr Lieben, was würdet ihr denken, wenn irgendein Arzt sagen würde: Ich habe mich jetzt jahrelang in meiner Praxis eigentlich immer nur mit zwei Dingen beschäftigt, nämlich mit Krankheit und mit Medikamenten. Ich untersuche die Leute, stelle fest, was sie haben, und wenn ich herausgefunden habe, was da fehlt, dann verschreibe ich ihnen das bestmögliche Medikament. Ich habe mich eigentlich immer nur mit zwei Dingen beschäftigt, mit Krankheit und mit Medikamenten. Ich werde das jetzt einmal anders machen. Von jetzt an werde ich nur noch Untersuchungen anstellen, Diagnose stellen und dann lasse ich die Leute gehen. Es wird niemand mehr gesund. Die Menschen brauchen das Medikament. Ein anderer Arzt würde etwas anderes tun. Er würde sagen, von jetzt an werde ich keinen Menschen mehr untersuchen. Ich werde keine Diagnose mehr stellen, sondern ich gebe jedem ein starkes Mittel gegen Schmerzen und dann wird ihnen wohl sein. Das wäre ja furchtbar. Das Thema in seiner Praxis ist Krankheit und Medikamente. Der Arzt muss Untersuchungen anstellen, eine genaue Diagnose stellen und dann das bestmögliche Heilmittel verschreiben. Und genau das ist die Aufgabe der Gemeinde Jesu. Gott will, dass wir die Menschen in Gottes Licht stellen. Gott will, dass wir mit den Menschen über ihren Zustand reden, über ihren wirklichen sündigen Zustand. Nicht um sie zusammenzustauchen. Wir sollen ihnen nicht die Wahrheit an den Kopf schleudern, ihnen mal so richtig unsere Meinung sagen, sondern wir sollen in Liebe mit ihnen reden über ihren sündigen und verlorenen Zustand. Und ihnen dann sagen, dass Gott sie trotzdem lieb hat. Dass Gott sie sogar so lieb hat, dass er seinen Sohn für sie geopfert hat auf Golgatha. Und dass Gott bereit ist, ihnen all ihre Schuld zu vergeben, wenn sie nur kommen. Wie oft hat man uns vorgeworfen, dass wir Schwarz-Weiß-Malerei machen. Das ist ja gar nicht wahr. Auf einem anderen Weg gibt es ja keine Erlösung. Wir müssen mit den Menschen über ihren sündigen Zustand reden und wohl dem, der ihn einmal erkennt. Und dann müssen wir mit den Menschen über die Liebe Gottes reden und wohl dem Menschen, der sich dafür entschließen kann, sich der Liebe Gottes zu öffnen, um dann ein neues Leben zu bekommen. Ihr lieben Zuhörer, die Botschaft von Bekehrung und Wiedergeburt sind die beiden Säulen in der christlichen Gemeinde. Und wenn diese Botschaft nicht mehr verkündigt wird, dann sind die Säulen weg und dann bricht alles zusammen. Die Organisation mag noch bestehen, aber das ist im allerbesten Fall noch ein gut funktionierendes Sozialwerk. Aber mit Gemeinde Jesu hat das nichts mehr zu tun. Da, wo keine Bekehrung und Wiedergeburt mehr erlebt ist, da ist auch keine Gemeinde Jesu. Weil man nur durch Bekehrung und Wiedergeburt ein Kind Gottes werden kann, weil man nur durch diese Erfahrung zur Gemeinde Jesu hinzukommen kann. Als Billy Graham in England evangelisierte, wurde er auch ins Königshaus eingeladen zu einem Vortrag. Bei einer Predigerkonferenz in Deutschland hat Billy Graham gesagt, dass er sich wohl kaum im Leben einmal so gründlich vorbereitet hat auf die Predigt wie damals. Und als die Predigtzeit dann näher kam, da war ihm wirklich bange. Die ganze Oberschicht des Landes wird dort sein. Die ganze Prominenz. Und die Königsfamilie. Und dann, als er kurz vor diesem Dienst war und noch einmal im Gebet mit dem Herrn sprach, Herr, gib mir die richtigen Worte, gib mir Weisheit, gib mir Mut und so weiter. Und ihm doch so bange dabei war, da war es ihm mit einem Mal, als ob der Herr ihm sagte, Billy, Billy, was machst du denn da? Du bist doch mein Knecht. Ich habe dich gerufen in meinen Dienst und du sollst den Menschen sagen, dass sie Sünder sind und dass sie Jesus brauchen. Dann hat Billy Graham seine ganzen Vorbereitungen beiseite gelegt, seine Bibel genommen und ist ins Königshaus gegangen, hat Johannes Kapitel 3 gelesen über die Notwendigkeit der Wiedergeburt und seinen Zuhörern gesagt, dass wir vom Sündenfall her alle verlorene Menschen sind, alle ohne Ausnahme. Und dass wir nur durch Bekehrung und Wiedergeburt neue Menschen werden können. Und er hat sie eingeladen zu diesem Schritt. Moody, jener gesegnete Gottesmann, hat einmal gesagt, wenn der Heilige Geist in ein Herz hineinleuchtet, das kann dir heute Abend auch passieren. Wenn der Heilige Geist in ein Herz hineinleuchtet, dann ist zwischen einem König und einem Bettler kein Unterschied mehr. In einem Lied heißt es, ob du arm bist oder reich, ob ein Bettler oder ein Scheich, vor Gott sind alle gleich. Ob du tief in der Sünde lebst oder gerecht durchs Leben gehst, vor Gott sind alle gleich. In Römer Kapitel 3, Vers 23 steht, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Der Sündenfall ist total. Und ich möchte jetzt noch einmal mit Hilfe der Leinwand etwas zeigen, ganz besonders für die, die an jenem Abend nicht hier waren, als ich jene Zeichnung schon einmal machte. Heute Abend nur etwas von dem. Stell dir einmal vor, da wäre der lebendige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott hat diese Welt geschaffen. Ganz zuletzt hat er den Menschen geschaffen, in seinem Bilde. Und mit diesem Menschen hatte Gott einen ganz wunderbaren, einen ganz besonderen Plan. Aber dieser Mensch hat nicht an die Liebe Gottes geglaubt. Er hat sich von Gott losgemacht und ist seine eigenen Wege gegangen, so wie es heute noch ist. Und nun sagt uns die Bibel, dass durch den Sündenfall eine Trennung zwischen Gott und den Menschen gekommen ist. Die Sünde ist eine Scheidewand, die den Menschen von Gott trennt. Und jetzt gehen wir mit jeder neuen Sünde weiter und weiter und weiter von Gott weg. Jede neue Sünde ist wie ein Pflasterstein auf der Straße zum ewigen Verderben. Auf der einen Seite ist der heilige Gott, auf der anderen Seite der sündige Mensch und dazwischen eine ganz dicke Wand. Und wir alle sind in dieser Trennung mit einbegriffen. Der Sündenfall ist total. Die Bibel sagt, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes getrennt, ausgeschlossen. In 1. Johannes 1, Vers 8 steht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Betrug ist ja etwas ganz Schlimmes, etwas ganz Gemeines. Und manch einer von uns ist vielleicht schon einmal betrogen worden. Da hat in Deutschland eine Witwe von ihrer kleinen Rente jeden Monat etwas zur Seite gelegt. Sie wollte sich noch einmal ein schönes Sonntagskleid kaufen. Und eines Tages stand ein Vertreter vor der Tür und bot Kleiderstoff an. Und dann hat diese Dame einen ganz teuren Kleiderstoff gekauft, jedenfalls für ihre Verhältnisse war es teuer. Und ein paar Tage später ist sie mit diesem Stoff zur Schneiderin gegangen und wollte sich dort ein Kleid nähen lassen. Und dann hat die Schneiderin sich den Stoff angesehen und dann hat sie zu dieser älteren Dame gesagt, sie sollte sich das noch einmal gut überlegen. Es wäre eigentlich zu schade, den Nählohn auszugeben für diese Arbeit, denn das sei ja ein ganz, ganz minderwertiges Stoff. Die alte Frau fing an zu weinen. Sie war betrogen. Das ist eine Enttäuschung. Wenn man einem Menschen vertraut hat, wie manch ein Mädchen wurde von einem Heiratsschwindler betrogen. Und ähnliche Dinge gibt es. Das ist eine schlimme Sache. Die Enttäuschung ist dann groß. Was wird das einmal für eine Enttäuschung sein in der Ewigkeit, im Gericht Gottes, wenn Menschen feststellen müssen, dass sie sich ein Leben lang etwas eingeredet haben, was nicht stimmte, dass sie sich in Wirklichkeit selbst betrogen haben. Betrug ist etwas Schlimmes. Ich finde, Selbstbetrug ist noch viel, viel schlimmer. Ich will jetzt einmal einige Täuschungen aufzählen, die man immer wieder beobachten kann. Da ist zum Beispiel einer, der geht sogar so weit, dass er sagt, ich bin überhaupt kein Sünder. Wenn Sie alle so leben würden wie ich, dann wäre die Welt in Ordnung, so sagt jemand. Mit mir kann der liebe Gott schon zufrieden sein. Nun, wir wollen uns nicht länger bei dieser Gruppe aufhalten. Ich habe sogar einmal erlebt, dass eine Frau in Thun, als ich sie fragte, eine Frau, die so selbstgerecht war, als ich sie fragte, ja sagen Sie mal, haben Sie noch nie im Leben gelogen? Dass die Frau mir sagte, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Man fragt sich, ob diese Leute krank sind oder was da nicht stimmt. In Johannes 3, Vers 23 steht, sie haben alle gesündigt. Sie wissen es auch. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Ich will eine andere Täuschung erwähnen, die weiter verbreitet ist, dass nämlich jemand sagt, ja natürlich haben wir alle gesündigt. Jeder macht mal einen Fehler, aber doch nicht so, wie Sie das da immer darstellen. Also so schlimm, wie Sie das da immer schildern, sind wir ja nun doch nicht, jedenfalls ich nicht. Und dann gibt es Menschen, die meinen, sie wären etwas besser als die anderen und darum müsste der liebe Gott mit ihnen zufrieden sein. Ich möchte dazu sagen, dass die Sünden, die man so schön verstecken kann, sodass die anderen sie nicht sehen, unter Umständen schlimmer, unter Umständen gefährlicher sind als die Sünden, die jeder sieht. Das ist so wie mit unseren Krankheiten, die wir im Leibe haben können. Da ist irgendwo eine Familie. Der kleine Junge ist im Garten beschäftigt mit dem Taschenmesser seines Vaters. Er möchte sich einen Stock schnitzen und dabei schneidet er sich in den Finger. Das Blut läuft sofort in Strömen, obwohl es nur ein kleiner Einschnitt ist. Er nimmt den Finger in die Hand und hält die Hand zu. Aber es dauert nicht lange, da kommt das Blut zwischen den Fingern raus. Er hebt die Hand hoch und jetzt tropft es hier schon langsam runter. Und dann läuft er doch schließlich weinend ins Haus. Ihm wird selbst bange dabei. Er kommt mit dieser blutverschmierten Hand ins Haus. Mutti, Mutti, die Mutti sieht den Jungen voller Blut und fällt in Ohnmacht. Der Junge hat nur einen Schnitt im Finger. Es sieht ganz furchtbar aus. Die Mutter, der man gar nichts ansieht, hat Krebs. Krebs. Sie ist in höchster Lebensgefahr. Ihr Leben, genauso ist das auf dem geistlichen Gebiet. Wie viele Leute, die so rumlaufen, als hätten sie eine reine Weste, sind in Wirklichkeit vielleicht viel weiter von Gott weg, als wir meinen. Die Sünden, die man so schön verstecken kann, Lieblosigkeit, Unversöhnlichkeit, Rechthaberei, Hochmut, Stolz, Aberglauben, Eifersucht, all die Unreinheit in Gedanken und Worten und oft dann auch in Werken. In Römer Kapitel 2, Vers 4 steht, merkst du nicht, dass dich Gottes Liebe zur Bekehrung ruft? Merkst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leiten will? Andere gehen dann noch ein Stück weiter. Ich erwähne eine dritte Täuschung, die meiner Meinung nach noch gefährlicher ist. Dass jemand dann, wenn er eingesehen hat, dass er ein Sünder ist, dass er nicht so bestehen kann vor Gott, wie er jetzt ist, dass jemand dann anfängt, in eigener Kraft sein Leben zu bessern. Statt sich zu bekehren, beginnt er ein besseres Leben. Das ist ein ganz furchtbarer Betrug. Da ist zum Beispiel ein Trinker, der sein ganzes Geld in die Wirtschaft getragen hat. Die Ehe ist am Zerbrechen. Die Kinder schämen sich ihres Vaters. Und eines Tages kommt Evangelisation in dem Dorf. Andere laden diesen Trinker ein mit seiner Frau und beide kommen in die Evangelisation. Das Wort Gottes trifft diesen Trinker. Er hat ein schlechtes Gewissen. Er merkt, so wie ich bis jetzt gelebt habe, kann ich nicht weiterleben. Ich habe mich versündigt. Und jetzt macht dieser Mann Folgendes. Statt dass er sich bekehrt, Buße tut, Vergebung findet, Jesus in sein Leben annimmt, versucht dieser Mensch mit Anstrengung in eigener Kraft ein etwas besseres Leben zu führen. Und es kommt ab und zu einmal vor, dass jemand es tatsächlich schafft. Die Evangelisation geht zu Ende. Eines Tages trifft die Frau, die das Ehepaar eingeladen hat, diese Frau und sagt, oh, ich habe mich so gefreut, dass Sie damals einige Male in der Evangelisation waren. Hat es Ihnen gefallen? Und jetzt sagt diese Frau des Trinkers, oh, das hat uns sehr gefallen. Ich danke Ihnen, dass Sie uns eingeladen haben. Das hat uns so gut getan. Und dann fragt die gläubige Frau, wollen Sie nicht einmal in unsere Gemeinde kommen? Wir haben dort auch immer schöne Gottesdienste, wird auch das Evangelium verkündigt. Ich lade Sie dazu ein. Und jetzt sagt die Frau des Trinkers, ich glaube, das ist gar nicht mehr nötig, dass wir noch mehr hören. Wissen Sie, seitdem wir im Zelt waren, trinkt mein Mann nicht mehr. Und dahinter steht ein ganz, ganz großes Missverständnis. Die Frau denkt, weil der Mann jetzt aufgehört hat mit Trinken, braucht man sich nicht bekehren. Ist alles in Ordnung. Ihr Lieben, dazu möchte ich euch etwas sagen. Wenn ein Mensch zum Beispiel total verschuldet ist, er mag nicht mehr durch die Straßen gehen, weil die Leute im Dorf alle darüber reden. Eines Tages sagt er zu seiner Frau, komm, wir ziehen um. Irgendwo in eine Gegend, wo uns niemand kennt. Da fangen wir ganz von vorne an, aber dort werden wir keine Schulden mehr machen. Alles, was wir kaufen, bezahlen wir sofort. Sie ziehen tatsächlich um und alles, was sie kaufen, bezahlen sie sofort. Sie machen keine Schulden mehr. Sind damit automatisch auch die alten Schulden bezahlt? Wenn jemand einen Menschen ermordet hat und dann einen zweiten und dann einen dritten, und eines Tages wird es ihm zu heiß und er sagt zu seiner Frau, komm her, Geld haben wir jetzt genug, wir ziehen um, wir wandern aus nach Australien und ich werde dort keinen Menschen mehr ermorden. Sie kommen nach Australien, sagt, ist er jetzt kein Mörder mehr? Er lebt noch 15 Jahre in Australien, ohne einen Menschen zu ermorden. Ist er kein Mörder mehr? Wenn jemand aufhört zu lügen, ist er kein Lügner mehr? Wenn jemand aufhört, die Ehe zu brechen, ist er kein Ehebrecher mehr? Oh, ich wünschte, wir würden das heute Abend verstehen. Ihr Lieben, Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um uns in erster Linie zu sagen, Leute, reißt euch zusammen und fangt ein anderes Leben an. Sondern Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns die Sünden zu vergeben, die in unserem Leben passiert sind. Angenommen, du hast hier einige Jahre gelebt und in diesen Jahren sind so und so viele Sünden passiert. Und jetzt lebst du noch 5 Jahre weiter und machst keine neuen Sünden mehr. Und eines Tages stirbst du. Du gehst über eine Grenze, du gehst ins Totenreich. Die Auferstehung kommt, du stehst vor dem Gericht und sollst dich vor dem Herrn verantworten. Und angenommen, du könntest Gott sagen, Gott, in den letzten 5 Jahren habe ich nicht mehr gesündigt. Das gibt es sowieso nicht. Aber angenommen, du könntest es sagen, was machst du denn mit den Jahren, die davor liegen? Jesus ist nicht in erster Linie gekommen, um uns anzuspornen, ein besseres Leben zu führen, sondern Jesus ist gekommen, um uns unsere Schuld zu vergeben, um uns in seinem Blut zu waschen von unserer ganzen Schuld, die sich angesammelt hat in unserem Leben. Lieber Zuhörer, wer du auch sein magst, der eine sagt, ich bin gar kein Sünder. Der andere sagt, ich bin kein schlimmer Sünder. Der andere sagt, ich habe mich schon gebessert. Alle drei leben in einer ganz gefährlichen Täuschung. In der Bibel in Römer 3, Vers 23 steht, es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied. Der Theologe muss sich genauso bekehren wie der Schuhmacher. Der Chef muss sich genauso bekehren wie sein Angestellter. Der König muss sich genauso bekehren wie der Bettler auf der Straße. Bei Gott ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Vielleicht möchte jemand sagen, aber es gibt doch große Unterschiede. Man kann doch nicht alle über einen Leisten schlagen. Ist doch ein Unterschied, zum Beispiel in den Berufen. Natürlich, Der eine ist Lehrer und der andere ist Pfarrer. Der eine ist Kaufmann und der andere ist Arbeiter. Der eine ist Student und der andere ist Maurer. Das weiß ich wohl, aber vor Gott sind diese Menschen alle gleich. Vielleicht möchtest du sagen, aber sie sündigen doch nicht alle gleich. Es gibt doch Menschen, die haben große Sünden und andere haben weniger große Sünden und einige haben kleine Sünden. Es gibt doch Unterschiede. Ihr Lieben, woher nehmen wir den Maßstab, wenn wir unterscheiden zwischen großen und kleinen Sünden? Du sagst, Mord ist eine große Sünde. Diebstahl ist nicht ganz so groß. Lüge ist noch ein bisschen kleiner. Sag, woher nimmst du den Maßstab, wenn du unterscheidest zwischen großen und kleinen Sünden? Derselbe Gott, der gesagt hat, du sollst nicht töten. Derselbe Gott hat gesagt, du sollst nicht lügen. Vielleicht bist du sogar stolz darauf, dass du noch nicht getötet hast. Und du weißt nicht, dass in der Bibel geschrieben steht, die Stolzen kennt der Herr von Ferne. Sie sind ihm ein Greuel. Du bist zu stolz, dich zu bekehren. Du bist zu stolz, die Bibel zu lesen. Jemand könnte es sehen und könnte darüber lachen. Und der Stolz ist in den Augen Gottes ein Greuel. Noch einmal zu dieser Bibelstelle. Es gibt keinen Unterschied. Das hat mich so sehr beeindruckt, denn das sagt Paulus. In seinen eigenen Augen war Paulus ein unsträflicher Mensch. In den Augen Gottes war Paulus der größte Sünder. Du kannst es nachlesen im Philipperbrief und im 1. Timotheusbrief. So schrecklich kann man sich irren. Man kann sogar Theologie studieren und weit, weit von der Erlösung weg sein. Man kann sogar Theologie studieren und gegen die Bekehrung sein. Siehe Paulus. Man kann Theologie studieren und sogar die bekehrten Menschen verfolgen. Man kann von Gott reden und Jesus Christus nie als seinen persönlichen Heiland und Erretter erlebt haben. Wir lesen im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 13 von Paulus, dass er früher in Unwissenheit lebte, in Blindheit und im Unglauben. Ich habe da lange drüber nachgedacht. Was haben die da auf ihrer theologischen Hochschule nur durchgenommen? Dass Paulus, nachdem er 12 Semester Theologie studiert hatte, sagen musste, ich lebte im Unglauben, ich lebte in Blindheit, ich lebte in Unwissenheit. Und dann begegnet Jesus diesem Saulus von Tarsus in seiner großen Liebe. Apostelgeschichte 9, Vers 18 steht, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Sieh einmal diese Entwicklung. Früher lebte Paulus in Blindheit. Dann kam Jesus, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Und dann sagt Jesus zu diesem Saulus von Tarsus, der früher blind war, dem es nun wie Schuppen von den Augen gefallen war, ich will dich zu den Heiden senden und du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Der Paulus, der selbst einmal blind war für Gottes Wahrheit, dem die Augen geöffnet worden waren, soll jetzt zu den anderen gehen und ihnen die Augen öffnen. Wozu? Damit sie sich bekehren. Jesus hat nicht gesagt, du sollst eine schöne Tradition pflegen, sondern du sollst den Menschen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Die Bibel sagt, Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Lieber Zuhörer, Gott will deine Bekehrung. Gottes Wille ist deine Bekehrung. Und wenn du dich nicht bekehren willst, dann bist du gegen Gott. Wenn du dich nicht bekehren willst, dann bist du gegen die Bibel. Denn Gott will deine Bekehrung. Er will deine Bekehrung, weil er dich lieb hat. Er möchte dich retten. Er möchte dein Leben neu machen. Ich möchte heute Abend noch einmal etwas sagen zu einigen Einwänden, die wir im Laufe einer Evangelisation immer und immer wieder hören können. Einen Punkt möchte ich gern wiederholen, weil er vielleicht am meisten vorkommt. Dass jemand, der nicht gegen Gott ist, nicht gegen die Bibel ist, aber auch noch nicht richtig bekehrt ist, sagt, also ich sehe das einfach anders. Nach meiner Meinung ist die Bekehrung etwas Wachstümliches. Sie stellen das immer so hin, als müsste das irgendwann einmal geschehen und dann peng und dann ist man bekehrt. Nach meiner Meinung ist die Bekehrung etwas Wachstümliches. Wer so redet, der weiß nicht, was Bekehrung ist. Ich möchte das mal mit einem einfachen Beispiel aus dem Leben erklären. Wie kommt es zu einer Ehe? Wie kommt es zu einer Ehe? Ist das etwas Wachstümliches oder geschieht das so peng? Wie ist das? Da ist ein Paar, die beiden haben sich lieb gewonnen. Sie sind davon überzeugt, dass sie zusammengehören. und sie wollen den Bund fürs Leben schließen. Eines Tages werden sie zum Standesamt gehen, die Sache anmelden und auch beim Prediger oder beim Pfarrer, und dann werden sie heiraten. Bevor sie heirateten, gab es eine wachstümliche Entwicklung. Sie haben sich kennengelernt, näher kennengelernt, manches zusammen erlebt, sich Geschenke gemacht und so weiter. Und irgendwann kam dann einmal der Tag der Hochzeit. Aber jetzt hört einmal, dieser Tag ist ein ganz entscheidender Tag. Angenommen, der junge Mann wäre steinreich. Er hat noch ein paar Brüder, aber das Erbe ist schon verteilt, weil die Eltern schon gestorben sind. Er ist ein steinreicher junger Mann. Das Mädchen hat nur das Nötigste auf dem Leibe. Sie sind schon lange zusammen und jetzt wollen sie heiraten. Und jetzt stell dir einmal vor, 5 Minuten nach der Trauung, die sitzen wieder draußen im Auto, passiert ein Unfall und der junge Mann ist tot. Wem gehört das ganze Vermögen dieses jungen Mannes? Es gehört seiner jungen Frau. Sie ist Erbe seines Vermögens. Was meinst du, wenn der Unfall auf dem Hinweg zum Standesamt passiert wäre? Es hätte einen tödlichen Unfall gegeben. Der junge Mann wäre tot. Sie sind noch nicht verheiratet. Wem wäre dann das Vermögen zugefallen? Wie viel hätte dieses junge Mädchen bekommen von seinen Millionen? Ich kann dir sagen, dafür hätten die Verwandten schon gesorgt, dass sie das nicht kassiert hätte. Die hat ja gar keine Rechte, die sind ja noch gar nicht verheiratet. Wir sehen hier, das ist ein ganz entscheidender Schritt. Das ist ein Akt, ein ganz entscheidender Akt. Und genauso ist es auch im Geistlichen. Das weiß ich wohl, dass einer Bekehrung viele Stationen vorausgehen. Man hat das Evangelium vielleicht schon in der Kinderstunde gehört. Und noch einmal, man hat etwas gelesen, man hat diskutiert, man kommt in eine Evangelisation. Vielleicht ist man 3, 4, 5 Mal da gewesen. Vielleicht hat man sich nicht bekehrt und es vergeht wieder ein halbes Jahr. Und man kommt wieder einmal in eine Evangelisation. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo der Mensch einfach einsieht, so kann ich nicht weiterleben. Jesus hat schon so viele Male mit mir geredet, so oft seine Hand nach mir eingestreckt. Heute Abend will ich meine Hand in seine legen. Heute Abend will ich dem Bräutigam des Himmels mein Ja geben. Ihr Lieben, wann ist eine Ehe geschlossen? In welchem Augenblick? Der Standesbeamte fragt den jungen Mann, wollen Sie der so und so die Treue halten? In guten und in bösen Tagen, bis der Tod sie scheidet, wollen sie das? Dann, nein, er fragt erst mal den Mann, wollen sie das? Dann sagen sie ja. Und der Mann sagt ja. Ist jetzt die Ehe geschlossen? Nein, die Ehe ist nicht geschlossen. Jetzt fragt er die Braut, wollen Sie dem so und so die Treue halten, bis der Tod sie scheidet? Angenommen, sie würde sagen, ich bin plötzlich unsicher geworden. Entschuldigen Sie aber, ich kann jetzt einfach nicht Ja sagen. Bitte entschuldigen Sie aber, ich muss da nochmal mit meinen Eltern drüber sprechen. Die Ehe ist nicht geschlossen. Obwohl er Ja gesagt hat. Das ganze Fest ist vorbereitet. Die Ehe ist nicht geschlossen, weil sie nicht Ja sagen kann. Genauso ist es hier im Geistlichen. Jesus hat schon lange Ja gesagt zu dir. Aber du bist erst in dem Augenblick gerettet, wo du darauf eingehst. Jesus hat schon lange seine Hand ausgestreckt, aber du bist erst in dem Augenblick gerettet, wo du deine Hand in seine Hand legst. Lieber Zuhörer, deine Entscheidung ist entscheidend. Wie oft habe ich schon gehört, dass Leute gesagt haben, ich bekehre mich jeden Tag. Sie haben sich einmal bekehrt und jetzt meinen sie, es sei alles in Ordnung. So einfach ist das bestimmt nicht. Ich bekehre mich jeden Tag. Also wenn jemand sagt, ich bekehre mich jeden Tag, dann beweist er damit, dass er überhaupt nicht weiß, was Bekehrung ist. Das ist genauso ein Unsinn, als wenn jemand sagt, ich heirate jeden Tag. Also wenn du verheiratet bist und in deiner Ehe läuft irgendetwas schief, dann gehst du ganz bestimmt nicht zum Standesamt und sagst, also wir hatten große Probleme, aber wir haben uns doch überlegt, wir wollen doch weitermachen, würden sie uns noch einmal zusammenschreiben. Nein, nein. Auch wenn es Probleme in der Ehe gibt, die Ehe ist geschlossen, die bleibt deshalb geschlossen. Und so ist es auch im Geistlichen. Wenn ein Mensch einmal eine klare Bekehrung und Wiedergeburt erlebt hat, dann ist er gerettet. Und wenn am nächsten Tag eine Panne passiert, dann ist er immer noch gerettet. Dann ist das genauso, als wenn ein Kind geboren ist und das hat die Windeln voll. Dann würden wir niemals mit der Hebamme schimpfen und sagen, da hat doch irgendwas nicht gestimmt, gucken Sie mal, wie der Kleine aussieht. Doch die Geburt war ganz in Ordnung. Aber jetzt braucht dieses kleine Kind Pflege und die bekommt es dann auch. Und so ist das auch in der Ehe. Wenn wir in unserer Ehe Schwierigkeiten haben, dann müssen wir nicht zum Standesamt gehen. Wenn wir nicht allein zurechtkommen, dann gehen wir vielleicht zum Seelsorger und bitten ihn um Rat. Wir versöhnen uns, wir beten zusammen und dann geht es fröhlich weiter. Und genauso ist das auch im Geistlichen. So wie die Geburt ein einmaliger Akt ist und dann leben wir, so wie die Verheiratung normalerweise ein einmaliger Akt ist und dann leben wir zusammen, so ist auch die Bekehrung und die Wiedergeburt ein einmaliger Akt und dann folgen wir Jesus nach. Und wenn dann einmal etwas kaputt geht, etwas schief geht, dann bringen wir es dem Heiland, dann bringen wir es Jesus und bitten ihn um Vergebung. Er vergibt uns und es geht weiter an seiner wunderbaren Hand. Aber da sagt jemand, Herr Pahls, wenn man Sie so hört, dann meint man immer, die Menschen müssten jetzt da irgendetwas leisten, damit sie bekehrt werden. Sie sagen immer, die Leute sollen sich bekehren, aber nur Gott kann doch bekehren. Ein Mensch, der so etwas sagt, lebt auch in einem ganz großen Missverständnis. Nicht Gott bekehrt die Leute. Wie kann denn dann Jesus sagen im Lukas-Evangelium, wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du umkommen? Es ist in Wirklichkeit genau umgekehrt. Gott bekehrt überhaupt keinen. Gott bekehrt keinen Menschen. An einem Abend habe ich das erklärt. Da, wo Menschen gerettet werden, wirken meist immer drei Seiten zusammen. Zuerst Gott in seiner großen Liebe. Was unternimmt Gott nicht alles, damit du sein Wort kennenlernst und er bietet dir sein Heil an? Aber Gott gebraucht fast immer irgendeinen Menschen, der es uns sagt, der uns hilft, mit ihm ins Reine zu kommen. Aber dann stellt er uns vor die Entscheidung. An der ersten Stelle steht Gott, an der zweiten Stelle einer seiner Diener und an der dritten Stelle stehst du. Und von dir fordert Gott die Bekehrung. Nicht Gott bekehrt dich. Gott hat alles getan, damit du gerettet werden kannst. Gott wartet jetzt nur noch darauf, dass du dich bekehrst. Nicht der Prediger bekehrt sich. Der Prediger sagt dir, dass Gott dich lieb hat und dass du dich bekehren kannst. Aber die Bekehrung ist deine Sache. Du musst dich bekehren. Ich will es wieder mit einem Beispiel erklären. Stell dir einmal vor, da hat jemand studiert und dann seine Sache abgeschlossen mit großen Auszeichnungen. Er bekommt eine Urkunde und Geschenke und so weiter. Es steht sogar in der Zeitung. Dass dieser junge Mann zu einem solchen Ergebnis kam, das ist doch nicht allein seine Leistung. Ja, hätten seine Eltern ihm nicht das ganze Studium finanziert, hätte er vielleicht nie studieren können. Und hätten die Professoren sich nicht so viel Mühe gegeben mit den Studenten, dann wäre nie etwas davon geworden. Aber jetzt stehen große Artikel in der Zeitung, die lieben Eltern, die das alles finanziert haben, werden vielleicht überhaupt nicht erwähnt. Vielleicht werden die Professoren von jener Hochschule auch nicht einmal erwähnt. Aber dieser junge Mann wird jetzt geehrt, welche Leistung er vollbracht hat. Es ist tatsächlich so, die Eltern können machen, was sie wollen. Und auch die Professoren können lehren, so viel sie wollen. Wenn der junge Mann sich nicht auf den Hosenboden setzt, dann wird nichts daraus. Seine Entscheidung ist entscheidend. Die Eltern möchten gern, dass er studiert. Die Professoren geben ihr Bestes. Aber wenn er nicht darauf eingeht, dann wird er nicht zu einem rechten Abschluss kommen. Und so ist das auch hier. Gott hat alles getan zu deinem Heil. Und Gott hat Menschen eingesetzt und die haben sich für dich verwandt. Aber jetzt bist du dran. Deine Entscheidung ist entscheidend. Nicht das, was Gott getan hat, nennt die Bibel Bekehrung. Nicht das, was gläubige Menschen für dich tun, nennt die Bibel Bekehrung. Sondern deine Entscheidung, das ist die Bekehrung. Deine Entscheidung, die ist entscheidend. Und dazu rufen wir dich auch heute Abend wieder auf. Ich höre manchmal den Einwand, dass jemand sagt, sie legen einfach zu große Betonung auf das menschliche Tun. Wenn jemand das sagt, dann hat er einfach nicht richtig zugehört. Wir reden doch jeden Abend über Gottes Liebe. Wir reden immer wieder über das, was Jesus getan hat. Wir wissen von Golgatha, von seinem Opfer, dass Jesus am Kreuz für uns gelitten, geblutet, bezahlt hat und dass er schließlich ausgerufen hat, es ist vollbracht. Das ganze Erlösungswerk hat nicht irgendein Mensch vollbracht, sondern das hat Jesus vollbracht. Er hat in seiner großen Liebe sein Leben für uns geopfert. Und trotzdem bleibt die Frage in der Bibel, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Ich muss jetzt nur noch kommen und das Geschenk annehmen. Das ist alles. Das ist doch keine Leistung, wenn ich komme und ein Geschenk annehme. Und darum geht es in dieser Evangelisation. Stell dir einmal vor, wir hätten ein Erdbeben gehabt in der Schweiz. Die Schweiz läge hier in Schutt und Asche. Zum Glück wurden wir früh genug gewarnt. Allerhöchste Alarmstufe, raus aus den Häusern. Und wir konnten uns alle ins Freie begeben und tatsächlich das Erdbeben kam und alles liegt am Boden. furchtbar. Und jetzt passiert Folgendes. Nehmen wir einmal an, die Nächte wären lausig kalt. Wir haben nichts mehr zu essen und zu trinken und nichts anzuziehen. Wir sind mit dem Nötigsten vielleicht im Schlafanzug aus dem Haus gelaufen. Und jetzt kommen die Nachbarstaaten, kommen und helfen uns. Sie kommen mit Hubschraubern und sie rufen über uns aus. Da und da ist eine Sammelstelle, da ist eine Sammelstelle. Da können Sie Decken in Besitz nehmen, da können Sie warme Suppe bekommen. Versammeln Sie sich da, versammeln Sie sich da. Alles wird angenommen vom Ausland, organisiert, durchgeführt, gespendet, gemacht. Das machen alles Freunde. Wir brauchen nur noch an die Sammelstelle gehen und die warme Suppe und die Decke in Empfang nehmen. Sag, würdest du auf deinen Trümmern sitzen bleiben und würdest sagen, also wenn ihr schon was tun wollt, also bitte, dann bringt die Suppe hierher. Jetzt soll ich mich auch noch bemühen und da hinten die Decke holen, wie bitte? Uns geht's schon dreckig genug, also bitte. Nein, nein. Ich glaube, wir wären alle sehr, sehr dankbar und würden gern die paar Schritte gehen, um die Decke zu holen, um die Suppe zu holen. Sie wird uns geschenkt. Ihr Lieben, so ist es hier. Gott hat in seiner Liebe alles für uns getan. Er sorgt für die Information. Er sorgt für die Hilfe, die wir nötig haben. Er ruft es uns zu, ich habe euch lieb. Niemand von euch muss verloren gehen. Komm zum Kreuz. Komm zu Jesus. Da ist Heil. Und du musst nicht einmal einen weiten Weg gehen. Da, wo du bist, da auf der Stelle, wo du bist, kannst du mit Jesus reden. Ihm deine Not sagen, ihm deine Sünde sagen, ihn um Vergebung bitten und dein Leben wird neu. Ihr lieben Zuhörer, der Impuls zur Errettung geht immer von Gott aus. Er streckt uns seine Hand entgegen und wir dürfen einschlagen. Er wirft uns das Rettungsseil zu und wir dürfen es ergreifen. Er hat die Tür aufgestoßen und wir dürfen durchgehen. Er hat uns gerufen. Er sagt, wer da will, der komme zu mir. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Aber Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 13, geht hinein durch die enge Pforte. Diesen Schritt muss ich tun. Im Lukas-Evangelium fragen ihn die Jünger oder Zuhörer fragen Jesus, Herr, ist es schwer, gerettet zu werden? Ist es schwer, gerettet zu werden? Ich glaube, dass damals die Leute, genauso wie heute, sich daran gestoßen haben, dass Jesus von einem breiten Weg sprach, der zum Verderben führt und gesagt hat, viele sind es, die darauf wandeln, und von einem schmalen Weg, der zum Leben führt. Und er hat gesagt, nur wenige sind es, die ihn finden. Jesus hat die ganze Menschheit in zwei Teile eingeteilt und gesagt, der breite Weg führt zum Verderben, das ist dieser Weg, und der schmale Weg führt zum Leben auf der anderen Seite. Auf diesem Weg sind viele, die Millionen von Menschen, sie sind hier. Der eine hat so große Sünden, dass die ganze Stadt darüber redet, der andere etwas kleiner, der eine so viele, dass man sie nicht mehr zählen kann, der andere etwas weniger. Aber vom Sündenfall her sind wir alle hier auf dem breiten Weg. Auf dem schmalen Weg sind die Erretteten. Wie kommt man auf den schmalen Weg? Jesus hat gesagt, gehet ein durch die enge Pforte. Jesus hat gesagt, ich selbst bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird leben. Oh, ihr lieben Mann, man muss keinen großen Kopf haben, um das verstehen zu können. Wie oft erleben wir, dass sehr einfache Leute, die kaum Schule besucht haben, eine Botschaft hören. Sie sind überwältigt von der Liebe Gottes und sie kommen. Und ein andermal erleben wir, dass ein Hochgebildeter in die Seelsorge kommt und er sagt, ich staune über die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die auch für mich ausreicht. Gott hat in seiner großen Liebe seinen Sohn in diese Welt gesandt, Jesus Christus. Jesus wurde Mensch wie wir, aber ohne zu sündigen. Jesus hat uns viel von der Liebe Gottes gesagt. Oh, glaub es nur, theoretisch könnte die ganze Menschheit gerettet werden. Nicht ein einziger müsste verloren gehen. Wir könnten alle gerettet werden, aber der Mensch begnügt sich mit seiner Taufe, Konfirmation, Firmung, Impfung, Trauung, Kirchensteuer, Posaunenchor und so weiter. Und dann brüsten sie sich all ihrer guten Dinge, die sie in ihrem Leben aufzuweisen haben. Alles obligatorisch. Die anderen machen das ja auch. Ihr Lieben, diese Dinge, die mögen noch so gut sein, aber gerettet wird man dadurch nicht. Wenn du gerettet werden willst, dann musst du Jesus als deinen persönlichen Heiland und Erretter in dein Leben hineinnehmen. Und das darfst du. Du bist dazu eingeladen. Jesus hat nicht nur über die Liebe geredet. Jesus hat seine Liebe bewiesen am Kreuz. als er sein Blut und Leben für uns gab. Er ist gestorben an deiner Statt. Eigentlich hättest du da angenagelt werden müssen, ich auch. Aber Jesus ging ans Kreuz, stellvertretend für uns. Dann hat der Vater ihn auferweckt von den Toten. Der Vater hat ihn zum Retter der Welt bestimmt. Und jetzt sagt Jesus, ich bin die Tür. Jesus sagt, wer durch mich eingeht, der wird selig werden. Der wird gerettet werden. Seht einmal, das ist so einfach. Ein Kind kann das verstehen. Ich denke, wer da einmal hinsieht und etwas mitdenkt, der weiß dann auch, was Bekehrung ist. Ich bin jahrelang diesen Weg gegangen. Nehme ich jetzt einmal mein Leben. Da bin ich geboren. Als ich geboren wurde, wurde mein Name eingeschrieben beim Standesamt in Wienhausen. Und dann bin ich diesen Weg gegangen. 20 Jahre bin ich diesen Weg gegangen. Und dann ist Jesus mir begegnet in einer ganz besonderen Weise. Er hat mir die Augen geöffnet über meinen verlorenen Zustand und er hat mir seine Liebe angeboten. Und dann habe ich eingesehen damals, dass all die Schuld meines Lebens mich von Gott trennt, dass ich damit niemals in Gottes Gericht bestehen könnte. Und dann habe ich mich bekehrt. Das ist Bekehrung, diese einmalige große Lebenswende, wo ein Mensch im Gebet zu Jesus Christus kommt und seine ganze sündige Vergangenheit hier am Kreuz ablädt und Jesus um Vergebung aller seiner Sünden bittet. Es ist eigentlich so einfach. Aber es gehört doch eine ganze Portion Ehrlichkeit dazu, eine ganze Portion Aufrichtigkeit und Mut. Und nun bringt ein Mensch seine ganze Sündenschuld Jesus und Jesus macht ihn rein von aller Sünde. Das nennt die Bibel Bekehrung. Das ist eigentlich ein einmaliger Akt. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die stehen schon einige Zeit hier vor der Tür. Die haben schon einige Male versucht, sich zu bekehren und sie sind nicht richtig durchgekommen. Vielleicht wussten sie nicht richtig, wie sie es machen sollten. Es kann auch sein, dass jemand hier vor der Tür hin und her zappelt und mal möchte er und dann möchte er wieder nicht. Das kann auch sein. Aber wenn jemand einmal ganze Sache macht, dann darf er durch diese Tür hindurchgehen. Jesus vergibt ihm alle seine Sünden. Und jetzt nimmt dieser Mensch Jesus als seinen persönlichen Heiland und Erretter in sein Leben hinein. Er wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und jetzt darf er mit Jesus in einem neuen Leben wandeln. Passiert ihm hier auf diesem neuen Weg eine neue Sünde? Natürlich darf er sie zu Jesus bringen. Denn Jesus starb für die Sünden der Welt. Jesus starb nicht nur für die Sünden, die ich vor meiner Bekehrung getan habe. Er starb auch für die Sünden, die nach meiner Bekehrung geschehen mögen. Und ich denke, es gibt überhaupt keinen bekehrten Menschen in der Welt, der sagen kann, dass ihm nach seiner Bekehrung nie mehr eine Panne passiert ist. Wie schnell kann man einmal ausrutschen und man merkt, oh, das war falsch. Das hätte ich nicht tun sollen. Aber dann darf ich kommen. Diese Sünden wurden mir vergeben, als ich mich bekehrte, als ich meine Sünden zum Kreuz brachte. Die Sünden werden mir auch vergeben, wenn ich sie Jesus bringe. Aber ich muss mich dann nicht jedes Mal neu bekehren. So wie ein Kind, das geboren ist, lebt, auch wenn es sich schmutzig gemacht hat. So wie Eheleute verheiratet sind, auch wenn da einmal Schwierigkeiten kommen. So bin ich ein bekehrter, wiedergeborener Mensch. Ich gehöre Jesus, dem Heiland. Auch wenn einmal eine Panne passiert, ich darf es ordnen, ihm sagen, er vergibt und ich darf weitergehen. Aber so wie ein kleines Kind aus den Kinderschuhen herauswächst und stark wird, so wachsen wir auch im Glaubensleben. Und wir werden immer stark, stärker in der Nachfolge Jesu und wir dürfen anderen Menschen helfen, auch diesen Jesus, diesen Heiland kennenzulernen. Oh, ihr lieben Zuhörer, wenn ihr da heute Abend hingeschaut und nachgedacht habt, ich glaube, dann ist kaum einer hier in der Halle, der nicht sieht, um was es geht. Ob du Katholik bist oder Jude, ob du aus dem Islam kommst oder aus dem Buddhismus, ob du Atheist bist oder Kommunist, ob du reformiert bist oder Lutheraner, vor Gott sind alle gleich. Ob du große Sünden hast oder kleine, das ist sowieso nur dein Maßstab. Ob du viele Sünden hast oder wenige, die meisten hast du sowieso vergessen, du hast sowieso mehr, als du denkst. Wir sind vor Gott alle gleich. Aber wir sind auch alle gleich geliebt. Und es ist heute Abend niemand in dieser Halle, den Gott nicht lieb hat. Und das macht mich immer wieder so froh. Ich habe noch nie einen Zuhörer gehabt, den Gott nicht sehr lieb hat. Theoretisch könnten wir alle gerettet werden. Jesus hat sein Blut und Leben für uns alle dahingegeben am Kreuz. Für alle Welt ist Rettung da im Gnadenstrom von Golgatha. Oh, ihr lieben Männer und Frauen, nicht um mir einen Gefallen zu tun, was hab ich davon? Wir sehen uns vielleicht nie mehr wieder, sondern um euretwillen, sag doch heute Abend ja zu Jesus. Du entscheidest dich doch heute Abend nicht für mich oder für meine Meinung. Es geht doch nicht darum, dass ich Recht habe, sondern es geht darum, dass du auf Gottes Angebot eingehst und endlich einmal eine klare Entscheidung triffst und eine Bekehrung erlebst, wie es in der Bibel geschrieben steht, und wiedergeboren wirst zu einer lebendigen Hoffnung, um dann mit Jesus Christus in einem neuen Leben zu gehen. Und dann wirst du anfangen, für andere zu beten. Ich hoffe, dass du ein frohes, glückliches Gotteskind wirst, das andere beeindruckt. Und so wirst du zum Segen werden für andere. Ihr habt es vorhin gehört, da hat sich eine Frau bekehrt hinter den Alpen. Eines Tages hat sich der Sohn bekehrt in Sion. Ein paar Tage später, ein paar Wochen später, bekehrt sich der Vater und der andere Sohn. Und so geht es weiter in der Familie, in der Verwandtschaft. Wie oft habe ich das beobachtet? Wenn ein Mensch sich bekehrt, gibt es fast immer eine Kettenreaktion. Das kommt kaum einmal vor, dass einer allein bleibt. Wenn jemand eine klare Entscheidung für Jesus Christus trifft, kann sein, dass zuerst seine Angehörigen darüber lachen und darüber spotten. Aber dann schließlich öffnet sich wieder ein Herz. Und dann öffnet sich wieder ein Herz. Und so geht Gottes Siegeszug weiter in der Familie, in der Verwandtschaft. Dann kommt jemand dazu am Arbeitsplatz oder im Militärdienst und so weiter und so weiter. Ihr lieben Zuhörer, die ihr heute Abend hier seid, dieser Abend ist euer Abend. Nicht der Abend der anderen, die sind nicht hier. Diese Gelegenheit ist eure Gelegenheit. Und deine Entscheidung ist für dich entscheidend. Bitte triff sie doch an diesem Abend, damit für dich nicht das Wort, das ich an einem Abend einmal erwähnte, zutrifft. Das ist dein Verderben, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Wie wäre es schrecklich? Dass eine Bekehrung keine Spielerei ist, das weiß ich auch. Dass eine Bekehrung in den allermeisten Fällen mit einem großen inneren Kampf verbunden ist, das habe ich viele Male beobachtet. Als die Jünger damals fragten, Herr, werden wenige gerettet? Da hat Jesus geantwortet, ringet darum, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. Ringet darum. Bekehrung ist fast immer mit einem großen inneren Kampf verbunden. Und ich bin so fest davon überzeugt, heute Abend sitzen einige hundert Leute hier in der Halle, die ganz genau wissen, Jesus meint mich. Und der Kampf bleibt ihnen nicht erspart. Wie sie sich entscheiden, ich weiß es nicht. Jesus sagt, ringet darum. Reiß dich doch einmal los. Frag doch nicht, was die anderen Leute darüber denken. Du hast die Botschaft gehört und jetzt sei einmal ein Mann und steh dazu. Ringet darum, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. Viele, sagt Jesus, werden einmal wünschen, sie wären eingegangen und sie werden es nicht mehr vermögen. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen ist, dann werden sie draußen stehen und rufen, Herr, Herr, tu uns auf. Aber dann wird er ihnen antworten, weichet von mir, ihr Übeltäter. Ich habe euch nie erkannt. Ich kann doch nicht ein Leben lang mit Gott herumspielen und am Ende erwarten, dass er beide Augen zudrückt, als wäre nichts geschehen. Ihr Lieben, Gott kennt uns. Gott weiß, wer wir sind und wie wir gelebt haben. Aber er liebt uns und darum lädt er uns ein. Und auch heute Abend lädt er ein. Lieber Zuhörer, heute Abend darfst du kommen. Der Herr möge dir Mut schenken zu dieser größten Entscheidung deines Lebens. Und ich sage es auch heute Abend, wenn du kommst, wenn du in den Seelsorgeraum kommst, dann machen wir einfach wieder eine große Gruppe. Gestern Abend hatten wir wieder mehrere Reihen hintereinander und ich stehe einfach vor dieser Gruppe und erkläre noch einige Bibelstellen. Frage auch einmal, haben Sie das verstanden? Sie auch, ja, gut. Wenn Fragen sind, versuche ich sie zu beantworten und dann falten wir unsere Hände. Und ich sage laut ein Gebet vor und alle, die sich für Jesus entscheiden wollen, sagen einfach laut das Gebet nach. Und Abend für Abend werden Menschenleben neu. Vielleicht möchtest du dich bekehren und denkst, das kann ich auch zu Hause. Und dann bist du zu Hause und dann weißt du nicht, wie du es anstellen sollst. Und dann zappelst du hier vor der Tür herum und es geht dir so ähnlich wie einigen. Die sagen, ich wollte mich schon ein paar Mal bekehren und ich weiß nicht, habe ich es falsch gemacht oder woran liegt es? Ich habe einfach keine Heilsgewissheit. Wollen Sie mir helfen? Ja, gern. Ich will dir heute Abend dabei helfen, dass du eine klare Wiedergeburt erlebst und zum neuen Leben und zur Heilsgewissheit kommst. Der Herr möge dir helfen zu diesem so wichtigen Schritt. Gott segne dich. Ich denke, bevor wir beten, sehen wir noch einmal da vorne auf die Leinwand. Und ich möchte dich jetzt einmal fragen, lieber Zuhörer, was meinst du, wo du jetzt gerade stehst, jetzt in diesem Augenblick? Ob hier nicht viele Menschen sind, die sagen müssten, da. Ich bin jetzt in einem inneren Kampf. Soll ich nicht? Wenn du so weitergehst, du weißt, wo du hingehst. Vielleicht sind einige hier, die sagen, ich stehe vor der Tür. Ich habe schon einige Male darum gebetet. Herr Jesus, gib mir doch Gewissheit. Errette mich doch. Ich bin irgendwie da vor der Tür, aber so diesen letzten Durchbruch habe ich einfach nicht. Habe ich was falsch gemacht oder woran liegt es? Ich habe einfach keine Heilsgewissheit. Bitte dann komm heute Abend. Heute Abend sollst du mit Gewissheit nach Hause gehen. Gott will, dass wir auf die andere Seite kommen und dann mit Jesus Christus leben, in einem neuen Leben. Wir wollen jetzt noch zusammen beten. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns in diesen Tagen so viele Menschen geschenkt hast und eine solche Aufmerksamkeit in dieser Halle. Wir staunen jeden Abend darüber, dass du das so gibst. Wir freuen uns. Herr, ich danke dir, dass ich an diesem Abend so ausführlich über diesen wichtigen Punkt reden konnte und dass so viele gerade diese Botschaft so eingehend hören, aufnehmen konnten. Und jetzt bitte ich dich für alle, die noch keine Heilsgewissheit haben, dass du uns alle lieb hast, Herr, dessen sind wir uns gewiss. Aber jetzt möchten wir, dass nicht nur Information weitergegeben wird, sondern dass Heil und Rettung wird. Bitte komm jetzt denen zur Hilfe, die noch keine Bekehrung erlebt haben. Herr Jesus, gib ihnen heute Abend den Mut zu diesem Schritt. Gib ihnen jetzt den Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Herr Jesus, komm uns jetzt zur Hilfe. Ich glaube, dass die nächsten Minuten zu den wichtigsten Minuten dieses Abends gehören. Herr Jesus, hilf uns und lass uns heute Abend erleben, wie Scharen von Menschen zu dir kommen und neue Menschen werden. Segne auch die letzten drei Abende zu deiner Ehre. Amen.